Willkommen zu einer neuen Folge von Africa with Andre, wo wir Afrika feiern, one story at a time.
Dann schickten sie die Kinder zu uns, die uns an den Händen nahmen, und da wussten wir, jetzt sind wir willkommen. Wir durften in den Kreis dieser Gemeinschaft eintreten.
Ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Eigentlich ist es die erste von zwei Folgen über ein Land, das normalerweise nicht mit dem Tourismus in Verbindung gebracht wird: Angola. Die angolanische Regierung möchte mehr Besucher. Nicht nur, um die Wirtschaft zu diversifizieren, sondern auch wegen dem großen Potenzial im Land. Deshalb hat das Tourismusministerium zusammen mit der Kleber Group in Frankfurt 10 Reisebüros und Reiseveranstalter aus Deutschland und der Schweiz eingeladen, das Land im Juni 2025 für ein paar Tage zu besuchen. Und ich durfte mit. Es ist ein schöner Zufall, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat, erst kurz nachdem Angola in meiner letzten Rovers Rail-Folge ein Thema war. Übrigens, die erste Stimme, die ihr gehört habt, war die von Irene Boaventura. Sie ist eine von drei Angolanern, mit denen ich mich für diese Folge unterhalten habe. Ihr werdet sie, Pepe und Richard später kennenlernen. Wenn du dich jetzt fragst, warum soll ich Angola besuchen? Was kann ich dort sehen und tun? Dann wärst du nicht der Erste, der mich das fragt. Und genau das habe ich auch zwei meiner Mitreisenden gefragt. Anke Budde hat ein Reisebüro und hat diesen Trip mit organisiert. Susanne Lai ist Reisejournalistin. Und ich wollte von Ihnen wissen, was Sie von Angola erwarten, bevor wir losfliegen.
Ja, ich bin die Anke Budde, ich bin die Präsidentin der Allianz der Selbstständigen Reiseunternehmen und gleichzeitig auch Reisebüroinhaberin und bin hier, weil wir diesen Femtrip mit 10 wunderbaren Reiseveranstaltern aus Deutschland und der Schweiz mit veranstalten.
Was sind jetzt, bevor du nach Angola gehst, deine Erwartungen?
Ich bin eigentlich tatsächlich ein bisschen ohne Erwartungen. Hintergrund ist einfach, ich habe Angola nie wahrgenommen als touristisches Land. Habe ich erstmal mich hingesetzt und habe gegoogelt und war völlig überrascht. 1200 Kilometer weißer Sandstrand, ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten, ganz viel abwechslungsreiche Natur auch und Kultur. Und bin jetzt auch tatsächlich einfach gespannt, weil das, was ich bisher weiß, ist, dass es noch sehr ursprünglich ist, dass es bisher auch noch wenig Infrastruktur gibt für den Tourismus. Das heißt, es ist wirklich noch so ein Land für Entdecker, für jemanden, der Afrika pur kennenlernen möchte. Und ja, ich bin auf alles eingestellt und lass mich gerne jetzt überraschen.
Mein Name ist Susanne Lai, ich bin Redakteurin bei Touristik Aktuell, das ist ein touristisches Fachmagazin. Ich erwarte bisher gar nicht so wahnsinnig viel, weil ich mich immer gerne überraschen lasse. Also ich erwarte auf jeden Fall eine sehr moderne Hauptstadt, ich erwarte abwechslungsreiche Natur, großen Wasserfall. Ansonsten, Land und Leute, ich bin gespannt einfach.
Meine eigenen Gedanken waren ziemlich ähnlich. In der Vorbereitung für meine Reise und diesen Podcast habe ich mir Folgendes als Erwartungen aufgeschrieben. Ich habe ein freundliches Land erwartet, dass die Hauptstadt Luanda einen sichtbaren, modernen, wohlhabenden Teil haben würde, aber auch einen ärmeren Teil und auch, ob dieser für Besucher tatsächlich zugänglich oder sichtbar sei. Ich erwartete ein Land, das entschlossen ist, sich dem Tourismus zu öffnen, aber wo noch nicht alle Infrastruktur, die wir normalerweise erwarten, vorhanden ist und dass das nun in dem Aufbau ist. Ich dachte, dass der Vibe in Luanda ähnlich sein würde wie in ostafrikanischen Städten, die ich kenne, aber dass er sich vielleicht ein bisschen anders anfühlt und anhört, vielleicht mit einem brasilianischen Touch. Und ich hatte den Eindruck, dass die Hotels zweckmäßig sein würden, aber nicht unbedingt viel Charme haben. Mal sehen, ob Angola unsere Erwartungen erfüllt. Zum Start hier ein paar kurze Fakten zum Land. Angola ist das siebtgrößte Land Afrikas und liegt nördlich von Namibia am Atlantischen Ozean. Es ist ungefähr 3,5-mal so groß wie Deutschland oder Kalifornien und hat eine Bevölkerung von ungefähr 30 Millionen Menschen. Davon leben ungefähr ein Drittel in der Hauptstadt Luanda. Das Land hat eines der jüngsten Bevölkerungen der Welt. Ungefähr 70% sind unter 30 Jahre alt. Und obwohl das Land große Ölreserven hat, leben ungefähr 50% der Bevölkerung in Armut. Bezahlen tut man in Angola mit dem Kwanza. Und an der Küste ist es so schwül. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Aber lass uns erstmal die Uhr ein wenig zurückdrehen, um euch eine kurze Übersicht der Geschichte des Landes zu geben.
Schon im 6. Jahrhundert, lange vor internationalen Grenzen, lebten verschiedene bantusprechende Völker in dem Gebiet, das wir heute Angola nennen. Im 15. Jahrhundert gab es in dem Gebiet mächtige afrikanische Königreiche wie Kongo und Ndongo. Da stammt übrigens auch der Name des heutigen Landes. Ngola war ein Titel, den die Herrscher des Ndongo-Königreichs getragen haben. Am Ende des 15. Jahrhunderts kamen die Portugiesen mit ihren Träumen vom Handel und leider auch mit einem dunklen Kapitel der Geschichte, dem Sklavenhandel. Tatsächlich wurde Angola zu einer der größten Quellen für versklavte Menschen im transatlantischen Sklavenhandel. Aber die Bevölkerung wollte nicht kampflos aufgeben. Hier kommt die legendäre Königin Nsinga ins Spiel. Eine kluge und furchtlose Herrscherin, die im 17. Jahrhundert jahrzehntelang die Portugiesen überlistete und ausmanövrierte. Sie wird bis heute als Nationalheldin und Symbol des Widerstands gefeiert. Trotz Bemühungen verstärkte Portugal seinen Einfluss und Angola wurde 1575 offiziell zur Kolonie. Wenn wir 400 Jahre vorspulen, ist es wieder unruhig. Nach Jahren brodelndem Frust begann 1961 der Kampf um die Unabhängigkeit, angeführt von Gruppen wie MPLA, UNITA und FNLA. Es ging nicht schnell, aber 1975 war Angola endlich frei. Leider brachte dies aber keinen Frieden mit sich. Das Land stürzte in einen 27-jährigen Bürgerkrieg, in dem die globalen Mächte des Kalten Krieges Partei ergriffen. Die MPLA wurde von der Sowjetunion und Kuba unterstützt, die UNITA von den USA und Südafrika. Erst um 2002, nach dem Tod des Rebellenführers Jonas Savimbi, wurden die Waffen endlich niedergelegt. Heute befindet sich Angola im Wiederaufbau und zeigt der Welt, dass es trotz seiner komplizierten Vergangenheit ein Land ist, das reich an Kultur, Naturwunder und Resilienz ist.
Viele dieser historischen Zeiträume sind in Luanda sichtbar. Von der portugiesischen Festung, die erhöht über Luanda steht, und die Statue von Königin Nsinga in der Innenstadt, bis hin zu einem Denkmal für den ersten Präsident nach der Unabhängigkeit, Antonio Agostinho Neto, das im sowjetischen Stil gebaut wurde und die Rakete genannt wird. Unsere Reise hat mit einem Rundgang durch Luanda begonnen. Das Ministerium war so begeistert von unserem Besuch, dass wir jeden Tag von Fotografen und der Presse begleitet wurden. Wir waren sogar mehr als einmal in den Nachrichten im Fernsehen. Es gab auch einen Punkt, an dem wir die Fotografen höflich bitten mussten, einen Moment doch zur Seite zu gehen, damit wir auch unsere eigenen Fotos von einer schönen Straße machen konnten. In Luanda gibt es fantastische Street Art, die wir fotografieren wollten, neben den Frauen, die frittierte Bananen und Erdnüsse verkaufen. Die Stadt ist eine Mischung aus kolonialen Gebäuden, modernen gläsernen Wolkenkratzern und mittelständische Wohnblocks, die etwas frische Farbe vertragen könnten. Es fahren riesige SUVs, aber auch ältere Autos herum. Es gibt junge Männer, die einem beim Einparken helfen, wie in so vielen Städten Afrikas. Und es gibt unzählige Kinder mit mobilen Schuhputzläden, die anbieten, deine Schuhe zu säubern. Jeder von uns nahm sich während unseres Aufenthalts Zeit für einen Spaziergang durch die Stadt oder eine Joggingrunde an der Promenade. Und jeder von uns hatte das Gefühl, dass unsere Anwesenheit für die Bürger der Stadt völlig unauffällig war. Wir fühlten uns sehr wohl. Auf dem Rundgang haben wir die Kathedrale besucht und auch diese Festung San Miguel, die die Portugiesen 1576 gebaut haben. Wir haben eine Führung durch das Anthropologische Museum bekommen und haben ein paar ruhige Momente in der hübschen Kirche zu unserer lieben Frau von Nazareth verbracht. Eine wirkliche Oase in dem Stadtzentrum. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch, wie sind denn die Hotels und wie ist das Essen? Ganz einfach. Die 4- und 5-Sterne-Hotels in Luanda sind sehr gut. Die meisten von ihnen haben sich auf internationale Geschäftsleute eingestellt, aber öffnen sich jetzt auch für die Touristen. Das Essen war sehr gut. Von ausgezeichneten Meeresfrüchten bis leckeren Fleischgerichten war alles dabei. Sogar ein Restaurant im Ibiza-Stil am Strand von Luanda an einem der Abende. Was haben wir sonst noch in der Nähe von Luanda gesehen? Wir haben etwas Zeit im National Slavery Museum verbracht, was uns sehr bewegt hat. Bevor die Europäer eintrafen, gab es in Angola bereits verschiedene Formen der Sklaverei, hauptsächlich als Strafe oder im Rahmen von Kriegen. Aber die Ankunft der Portugiesen im späten 15. Jahrhundert machte die Region zu einem wichtigen Umschlagplatz für den transatlantischen Sklavenhandel. In den folgenden Jahrhunderten wurden unglaubliche 6 bis 8 Millionen Menschen gefangen genommen und über den Atlantik verschifft, hauptsächlich nach Brasilien, aber auch in die Karibik, Nordamerika und Europa. Obwohl Portugal den Sklavenhandel 1836 offiziell verbot, wurde der illegale Handel noch jahrzehntelang fortgesetzt. Das Erbe der Sklaverei ist nach wie vor ein prägender und schmerzhafter Teil der Geschichte des Landes, sichtbar an Orten wie eben dem Nationalen Sklavenmuseum, das außerhalb von Luanda liegt, übrigens an einem Ort, wo die Schiffe beladen wurden. Die Ausstellung konzentriert sich auf die Geschichte mit Ketten, Fesseln und Dokumentationen aus der Zeit. Ihr könnt in dem Raum stehen, in dem die Sklaven getauft wurden, bevor sie ins Ausland verschifft wurden. Die Taufe war für alle Sklaven übrigens obligatorisch. Unser nächster Halt war deutlich positiver. Etwas weiter südlich befindet sich Maraduro da Lua oder der Aussichtspunkt des Mondes. Dies ist eine surreale Landschaft aus Klippen und Schluchten, die der Oberfläche des Mondes ähnelt. Wind und Regen haben den weichen Kalkstein im Laufe der Zeit zu diesen spitzen Gipfeln und Tälern erodiert. Die Fotos, die ihr im Internet sehen könnt, werden dem nicht gerecht, aber wir waren sehr beeindruckt. Wenn du da bist, lohnt es sich, einen Spaziergang bis zum Ende des Aussichtsbereichs zu machen, damit du einen Überblick über die Größe der unglaublichen Landschaft bekommst. Das Ganze liegt an der Küstenstraße südlich von Luanda und auf dem Weg gibt es so, so viele Baobabs. Ich habe noch nie so viele dieser majestätischen Bäume gesehen. Einfach wunderschön. Während wir in Luanda waren, haben wir an einem Workshop teilgenommen, um einige Kollegen und Kolleginnen aus der Tourismusbranche kennenzulernen, die jetzt schon Touren und Programme für Besucher organisieren. Es war wirklich spannend, um so viel mehr über das Land zu erfahren. Ein interessantes Gespräch hatte ich mit Pepe Hatewa. Hallo Pepe. Wenn mich ein Kunde fragt, warum er Angola besuchen sollte, was würdest du ihm antworten?
Ich würde sagen, man sollte Angola wegen den Menschen besuchen. Vor allem wegen den Stadtbewohnern. Aber auch der Stämme, der Natur, der Landschaft und der Architektur. Es gibt auch moderne Architektur, aber die koloniale Architektur ist wirklich die klassische.
Luanda ist wirklich eine sehr faszinierende Stadt. Ein Punkt, über den wir gesprochen haben, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Menschen, die in der Stadt leben, zum Beispiel Luanda, und den Menschen, die auf dem Land leben, also die Stammesangehörigen. Erzähl uns davon.
Ja, da gibt es einen sehr großen Unterschied, weil im Gegensatz zu anderen afrikanischen Nachbarländern sprechen viele unserer Leute in den Städten nicht wirklich die Landessprachen, also die indigenen Sprachen. Das liegt an der Geschichte. Hier in Angola war es den Einheimischen zu einem bestimmten Zeitpunkt verboten, in der Schule und an öffentlichen Orten ihre Muttersprachen zu sprechen. Das hat stark dazu beigetragen, dass die Dinge sind, wie sie heute sind. Und wenn man sich die Stämme und die Einheimischen in den ländlichen Gebieten, in den Dörfern ansieht, sprechen sie kaum Portugiesisch. Sie waren aufgrund wichtiger historischer Ereignisse wie die Sklaverei und Kolonialismus sehr lange Zeit isoliert. Vor der Unabhängigkeit Angolas im Jahr 1975 hatten wir 14 Jahre Kolonialkrieg. In der Zeit haben sich halt viele Leute selbst zurückgezogen. Und danach kamen 27 Jahre Bürgerkrieg, wo sie sich ebenfalls isoliert haben, damit ihr Vieh und ihre Lebensmittel nicht weggenommen werden und ihre jungen Leute nicht in den Krieg gezogen werden. Sie haben sich also so weit zurückgezogen, dass viele von ihnen an schwer erreichbaren Orten leben. Heute gibt es über 80 Gruppen und Untergruppen mit eigenen Sprachen und Dialekten, die über ganz Angola verstreut sind.
Und das führt uns ziemlich gut zu unserem Besuch in die zweitgrößte Stadt des Landes, Lubango. Auch hier haben wir uns mit einigen Kollegen aus der Tourismusbranche getroffen, darunter einen örtlichen Reiseleiter namens Richard Ngunga. Da er nur Portugiesisch spricht, hat Bruno vom Tourismusministerium für uns übersetzt. Ich habe ihn gefragt, warum man Lubango besuchen soll.
Also Richard sagt, dass Lubango eine sehr gastfreundliche Stadt ist. Das gilt für die ganze Provinz Huila, in der sich Touristen aufgrund des Klimas normalerweise sehr wohl fühlen. Ein weiterer Grund ist auch die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten, die man besuchen kann. Er spricht also von der Fenda da Tundavala, er spricht von der Serra de Leba und all den anderen Sehenswürdigkeiten, die Touristen definitiv nach Lubango locken würden.
Lubango ist eine Stadt, in der jedes Jahr im August das Festival de Lubango stattfindet. Es ist ein 30-tägiges Festival, bei dem die Kulturen der Region und des Landes gefeiert werden. Welche Bedeutung hat dieses Festival für die Menschen in Lubango und der Region?
Das Festival bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Kultur zu präsentieren. Denn Richard glaubt, dass Menschen, die keinen engen Kontakt zu ihrer Kultur haben, nicht wirklich Würde haben, weißt du? Das ist also der Hauptvorteil, den sie in diesem Festival sehen. Menschen von außerhalb kommen mit der Vielfalt der kulturellen Darbietungen in Kontakt, die dort stattfinden. Denn es wird nicht nur die Kultur aus Lubango oder aus der Provinz Huila präsentiert, sondern auch Kulturen aus anderen Provinzen des Landes.
Wie kann ich als Besucher das Festival erleben? Was werde ich da sehen?
Eines der wichtigsten Erlebnisse ist der kulturelle Tanz. Der findet gleich zu Beginn des Festivals statt. Und dann gibt es während des Monats eine Reihe von Aktivitäten, wie Modenschauen, Autorennen und natürlich auch die Vielfalt anderer Kulturen, die präsentiert werden. Richard glaubt, dass sich jeder Tourist, der Lubango während dieser Saison besucht, nie fremd fühlt, weil die Vielfalt der Besucher dafür sorgt, dass sich alle willkommen fühlen.
Richard, was gefällt dir in oder um Lubango am besten?
Er sagt, in Lubango seien es die menschliche Wärme und die Gastfreundschaft.
Bruno, ganz lieben Dank für die Übersetzung. Erzähl uns mal, was dein Lieblingsort ist.
Ich würde sagen, mein Lieblingsort in Angola ist die Quedas de Calandula, also die Calandula-Wasserfälle. Das ist der größte Wasserfall, den wir hier haben. Es ist ein unglaublicher Anblick, weißt du? Einfach unglaublich. Ich meine, bevor ich selbst dort war, habe ich viele Videos und Fotos davon gesehen und hatte eine ungefähre Vorstellung davon, wie es aussieht. Aber als ich dann dort war, war es wirklich sehr beeindruckend.
Lubango ist ungefähr 2 Stunden südlich von Luanda mit dem Flugzeug und hat uns allen sehr gut gefallen. Es liegt mehr im Landesinneren, auf einer Höhe von 1800 Metern, und daher ist es also auch deutlich kühler und nicht so schwül. Die Stadt hat knapp 1 Million Einwohner, wirkt aber viel geräumiger als Luanda. Anstelle von vielen Hochhäusern gibt es breite Straßen, öffentliche Plätze und wunderschöne Art Deco-Gebäude. Neben der Stadt gibt es ein 200 Meter hohes Plateau, auf dem nicht nur der Name Lubango in großen Buchstaben steht, à la Hollywood, sondern auch eine 30 Meter hohe Christusstatue, die 1957 nach dem Vorbild der Statue in Rio errichtet wurde. Über den Wasserfall und andere Sehenswürdigkeiten, die wir gesehen haben, werden wir in der nächsten Folge sprechen. Jetzt möchte ich erstmal zurück nach Luanda, wo ich eine junge Frau getroffen habe an dem Workshop, die vor kurzem von Südafrika zurück nach Angola gezogen ist. Ich habe ihre Energie einfach geliebt. Meet Irene Boaventura. Hello, Irene.
Hello, everybody. It's nice to meet you. And thank you for visiting our beautiful country.
Hallo zusammen. Es freut mich, dich kennenzulernen und danke, dass ihr unser wunderschönes Land besucht.
Ich freue mich riesig, dass ich hierher kommen konnte. Irene ist halb Südafrikanerin. Sie ist in Angola geboren, hat aber viele Jahre in Südafrika verbracht, vor allem während des Bürgerkriegs. Sie hat in einigen fantastischen Hotels viel Erfahrung im Tourismus gesammelt. Irene, wie gefällt es dir, wieder hier zu sein?
Ich werde Südafrika immer lieben. Es hat mich großgezogen und geprägt. Es hat mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Dort begann auch meine Liebe zum Tourismus. Ich wollte also ein bisschen davon hierher zurückbringen. Ich meine, es gibt nichts Schöneres, als in seinem eigenen Land zu sein. Meine Arbeit im Intercontinental Hotel hat mir die Augen dafür geöffnet, wer die Menschen sind, die nach Angola reisen. Ich hatte immer den Traum, eines Tages mein eigenes Startup im Tourismusbereich zu gründen. Daher war dieses Projekt eine ganz logische Konsequenz. Ventura Afrika musste einfach eröffnet werden.
Dann lass uns doch gleich loslegen. Gib mir 3 Gründe, warum jemand Angola besuchen sollte.
Viele Menschen kennen Angola überhaupt nicht. Also kommt es bitte, bitte besuchen. Kommt wegen der Landschaft, die so vielfältig ist. Von der ältesten Wüste der Welt über grüne, üppige Dschungelwasserfälle bis hin zu spektakulären Stämmen. Kommt wegen der Kultur und der Menschen und entdeckt etwas, das nur wenige Reisende schon gesehen haben.
Viele Menschen haben schon vom Okavango-Delta in Botswana gehört. Ich habe auch eine Folge schon drüber gemacht. Und jedes Jahr ist es in Botswana ein Riesenfest, wenn das Wasser im Okavango-Delta ankommt. Was viele aber nicht wissen, ist, dass dieses Wasser aus Angola kommt. Und du organisierst Reisen unter anderem in die Region, die die Quelle des Okavangos ist. Erzähl uns davon.
Der Okavango-Fluss ist einer der größten Wasserwege Afrikas und er liegt im Südosten Angolas. Hier in den Highlands oder den Hochgebieten der Huambo-Provinz ist die Quelle des Okavango-Flusses. Er hat keinen Ausfluss ins Meer, aber irgendwo muss er ja versickern. Und deshalb fließt er in den Süden, also in Richtung Botswana, wo er in das Delta mündet. Ohne das Wasser aus Angola gäbe es kein Delta.
Ich lebe in der Schweiz, wo die Quelle des mächtigen Rheins, der durch Europa fließt, liegt. Wir fahren immer wieder an dieser Quelle vorbei und dort ist es ein süßer kleiner Bach. Also hatte ich dich heute gefragt, was ist denn dann so spannend daran, die Quelle des Okavango zu besuchen? Es ist doch sicher auch nur ein kleiner Bach. Aber da hast du mir ein paar Fotos von diesen gewundenen Wasserwegen gezeigt und die Fotos sahen sehr ähnlich aus wie das, was wir in Botswana im Delta sehen können. Deshalb will ich dich jetzt fragen, warum sollte ich die Quelle des Okavango in Angola besuchen, wenn es aktuell einfacher ist, diese Landschaft in Botswana zu sehen?
Die Mündung des Okavangos ist genauso schön wie dort, wo man diese Wasserwege sieht. Aber an der Quelle gibt es eine kleine Gemeinde, die am Okavango-Fluss lebt und von ihm lebt, insbesondere vom Fischfang. Hier entdeckt man eine Region, in die nur wenige Menschen kommen. Es ist ein Wasserweg, an dem man vielleicht Vogel- oder Pflanzenarten entdeckt, die man noch nie zuvor gesehen hat. Aber ich finde es toll, dass man auch mit der Kultur der Uambo-Region in Kontakt kommen kann und mit den Menschen dort, denn sie leben sehr nomadisch. Es ist eher selten, dass man noch diese authentische Lebensweise findet. Sie leben in kleinen Stammesdörfern von der Erde und vom Wasser. Das zeigt uns, welchen Wert Wasser und Flüsse für die Menschen haben und dass wir Gemeinschaften um sie herum aufbauen. Und das ist für mich etwas anderes, als unten im Botswana-Delta zu sein, um dort vielleicht einen großen Elefanten zu sehen. Man sollte neugierig sein und wissen wollen, wo dieses Wasser herkommt.
Ja, dies ist eben kein Gebiet, das man besucht, um große Herden von Elefanten oder anderen Tieren zu sehen. Man besucht es, um die Landschaft, die Natur, das Wasser und den Umgang der Menschen mit dem Wasser zu sehen. Du hast was Interessantes erwähnt, dass die Riesenrappenantilope als ausgestorben galt, aber hier in der Region vor ungefähr 10 Jahren wiederentdeckt wurde. Das finde ich mega interessant. Und wenn man sehr viel Glück hat, kann man sie in dieser Gegend sehen.
Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Ihr solltet nicht mit einer vorgefassten Meinung dorthin fahren.
Ja, ich denke, wir sind uns da einig, dass man nicht nach Angola fährt, um Tiere zu sehen. Da gibt es Nachbarländer, die dafür besser geeignet sind. Um nochmal auf das Gebiet um die Quelle des Okavangos zurückzukommen. Dort gibt es ja nicht wirklich eine touristische Infrastruktur. Daher würden die meisten eurer Kunden dort wahrscheinlich eine Art Camping-Expedition machen oder zwischen Hotelaufenthalten ein paar Tage zelten. Du hast erwähnt, dass ihr in dieser Gegend in der Nähe von einigen Dörfern campen würdet. Wie kann ich denn als Besucher diese Kultur erleben, ohne jemanden zu beleidigen? Denn ich kann ja nicht einfach in das Dorf reinspazieren und sagen, hallo, hallo, ich mache nur ein paar Fotos, okay? Vielen Dank und können eure Kinder für mich bitte dort links stehen? Das ist so ein hübsches Foto. Sowas geht natürlich gar nicht. Das ist beleidigend und respektlos. Wie können wir eure Kulturen durch deine Touren erleben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und deshalb ist es wichtig, eine Tourismusinfrastruktur zu entwickeln mit Firmen, die solche Reisen organisieren können, so wie wir. Ein wichtiger Aspekt beim Besuch dieser Dörfer ist, dass man den Soba kennen muss. Der Soba ist ein Ältester dieser Gemeinschaft, er repräsentiert das Dorf. Er gilt, ich würde nicht sagen als König, aber als Autorität in diesem Gebiet.
Also jemanden, den manche vielleicht als Häuptling oder Chief bezeichnen würden?
Ja, genau. Man betritt das Dorf und begrüßt sehr demütig den Soba als erstes. Man bittet um seinen Segen. Man erklärt seine Absichten, was wir immer tun, denn wir wollen respektvoll vorgehen. Wir wollen niemals etwas durchsetzen, was die Gemeinschaft nicht will. Wenn wir zum Beispiel unsere Campingplätze einrichten, befinden wir uns nicht innerhalb des Dorfes, sondern eher am Rande, wo wir immer noch geschützt und sicher sind, aber eben etwas außerhalb ihres Raumes. Und wenn sie bereit sind, heißen sie uns willkommen. Ich erinnere mich an meine jüngste Reise. Am nächsten Morgen kamen die Kinder, um uns zu holen.
Es sind doch immer die Kinder, die die fremden Gesichter willkommen heißen, oder?
Genau. Natürlich hatte ich mich zuerst vorgestellt und erklärt, dass wir mit einer Gruppe von Besuchern unterwegs sind. Dann schickten sie die Kinder zu uns, die uns an den Händen nahmen und da wussten wir, jetzt sind wir willkommen. Wir durften in den Kreis dieser Gemeinschaft eintreten. Und weißt du, sie sprechen kein Englisch, sie sprechen kein Portugiesisch, sondern ihre eigene Muttersprache. Die Kommunikation erfolgt also nicht über Worte, sondern ich schaute sie an und versuchte einfach zu spüren und zu lesen, was sie mit ihren Augen sagen wollten. Zum Beispiel die Art, wie sie dich vielleicht berühren oder wie sie dir ein Geschenk geben und wie du es annimmst, mit beiden Händen. Auch das Weiterreichen von etwas zum Trinken funktioniert so. Und so kommunizieren wir dann. Durch Körpersprache und kulturellen Austausch können wir ihr Leben kennenlernen und sie öffnen ihre Gemeinschaft. Wir fahren vielleicht mit den Fischern auf diese Wasserwege, wir essen zusammen mit ihnen und verlassen diese Welt dankbarer dafür, dass es einen so ruhigen, unberührten Ort gibt, an dem die Menschen einfach herzlich und gastfreundlich sind. Sie haben nicht viel, aber wow, man nimmt nach diesem Besuch wirklich viel mit.
Genau das habe ich gerade gedacht. Es klingt nach einer sehr horizonterweiternden, augenöffnenden Reise, an einem friedlichen Ort zu sein und zu sehen, wie manche Menschen ganz anders leben, als wir es vielleicht kennen, vor allem im Vergleich zu unseren Städten. Aber was hat denn das Dorf davon, wenn wir besuchen kommen?
Wir versuchen immer zu schauen, was die Gemeinde in dieser Gegend vielleicht braucht. Wenn die Reisenden also erfahren, dass sie auf ihre Reise ein Dorf besuchen werden, denken sie meistens an die Kinder. Brauchen sie etwas? Sollten wir etwas mitbringen? Wir versuchen natürlich, keine Dinge mitzubringen, die für die Gemeinde zu fremd sind. Unseren Gästen kommunizieren wir immer, dass verantwortungsbewusster Tourismus wichtig ist. Manchmal reicht es schon, etwas von der Gemeinde zu kaufen, um sie so zu unterstützen. Viele der Frauen sind kunsthandwerklich tätig. Man kann zum Beispiel handgefertigte Schnitzereien kaufen. Davon leben sie. Einige unserer Lebensmittel beziehen wir auch von ihnen, wie etwa frische Milch, die direkt von der Kuh gemolken wurde. Da kaufen wir dann 1 oder 2 Liter. Vielleicht auch Fisch, den sie gerade frisch gefangen haben. Wir besorgen unsere Nahrung für die Zeit, die wir dort sind, von ihnen. Das ist eine verantwortungsvolle Art, etwas zurückzugeben.
Letzte Frage, Irene. Was ist dein Lieblingsort in Angola?
Mein Lieblingsort ist der Ort, an dem ich zum ersten Mal gereist bin, als ich vor ein paar Jahren in Luanda angekommen bin. Das war die Namibe-Wüste.
Das ist die alte Wüste im Süden des Landes, die an Namibia grenzt, oder?
Richtig. Es ist eine der ältesten Wüsten der Welt. Ich war fasziniert von der Vorstellung, Sanddünen neben dem Atlantik zu sehen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, also wollte ich es sehen. Ich werde diese Provinz Namibe, die Dünen und dem Ozean immer lieben. Es ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Dunes gesehen habt. Wenn ihr diese Landschaft fantastisch fandet, dann kommt und seht euch die Dünen und den Sand in der Provinz Namibe an. Man ist dort so abgelegen, wie man nur sein kann.
Irene, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit Ventura Africa. Viele Menschen verbinden Afrika mit Tierbesichtigung und der Big Five. Aber Angola ist kein Land, das man besucht, um Tiere zu sehen. Trotzdem gibt es einige faszinierende Geschichten, die mit Tieren zu tun haben in dem Land. Irene und ich haben kurz über die Riesenrappenantilopen, Giant Sable Antelope, gesprochen. Diese Antilopen wiegen im Durchschnitt 220 bis 240 Kilogramm und haben massive, nach hinten gebogene Hörner, die oft mehr als 1 Meter lang sind. Die Antilope wurde 1914 in Angola das erste Mal entdeckt und nachdem sie 1982 zum letzten Mal gesehen worden war, galt sie als ausgestorben. Doch zur Freude von allen wurde sie in 2005, auch dank moderner Kameratechnik, wiederentdeckt. Es gibt nicht viele von ihnen, aber alle sind wirklich sehr froh, dass sie nicht ausgestorben ist, denn diese Antilope ist auch einer der Nationalsymbole des Landes. Eine weitere beeindruckende Tiergeschichte ist die der Operation Noah's Ark. Etwa 70 Kilometer von Luanda befindet sich der Kisama-Nationalpark. Während des Bürgerkriegs starben dort viele Tiere, teilweise durch natürliche Ursachen, aber auch, weil die Menschen sie jagten, um ihre Familie zu ernähren. Als im Land dann wieder Frieden herrschte, wurde im Rahmen der Operation Arche Noah etwa 150 Elefanten und 150 andere Säugetiere aus Südafrika und Botswana nach Kisama umgesiedelt. Per Straße an die Küste, dann ein paar Tage auf dem Schiff nach Luanda und dann wieder der letzte Schritt per Straße in den Park. Das ist doch cool, oder? Ich möchte die heutige Folge mit einer kurzen Geschichte über einer meiner Lieblingsorte in Luanda beenden, den Palacio de Ferro oder der Eisenpalast. Es handelt sich hier um ein sehr gelbes, zweistöckiges Gebäude im Zentrum der Stadt, das komplett aus Eisen gebaut ist und mit vielen filigranen Verzierungen versehen ist. Die Legende besagt, dass das Haus in den 1890ern auf dem Weg nach Madagaskar war und das Schiff, auf dem es sich befand, ist vor der Küste Angolas auf Grund gelaufen. Es gibt aber keine offizielle Information darüber, wann es genau ankam oder unter genau welchen Umständen. Viele glauben, dass das Haus von Gustav Eiffel entworfen wurde, ja, der vom berühmten Turm, aber neue Recherchen zeigen, dass es möglicherweise aus Schottland stammt. Wie auch immer, es ist ein wunderschönes Gebäude, das vor einigen Jahren renoviert wurde. Ich habe einen Link in die Shownotes gemacht, damit ihr es euch auch anschauen könnt. Ich hoffe, dir hat Folge 1 unserer Reise nach Angola gefallen. Wir haben einige interessante Kollegen kennengelernt und über die Geschichte, die Kulturen und die beiden größten Städten des Landes gesprochen. In der nächsten Folge reden wir dann darüber, was ihr in Angola sonst noch sehen könnt, und ihr werdet unseren Reiseleiter und Organisator João kennenlernen. Wenn du ein paar Fotos von Angola sehen möchtest, kannst du das auf meiner Instagram-Seite machen, Africa with Andre. Dazu ist auch in den Shownotes ein Link. Bitte folgt mir und lasst auch andere wissen, die sich für Angola interessieren könnten. Bis zum nächsten Mal!